Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Feinstaub, der durch die Holzfeierung entsteht, ist ein Thema, das wir in der nächsten Viertelstunde anschauen. Magnus Renklin, Espresso-Redaktion, ist denn das ein wesentlicher Teil oder sind wir da im 0,00-Bereich?
Ja, es sind immerhin 16% vom Feinstaub in der Schweiz, der von privaten Holzfeierungen kommt, also von Schmine, Öfen und Co. Und das ist der Feinstaub, die kleinen Staubteile in der Luft, die vielleicht auch bei Ihnen Herz-Kreislauf-Probleme machen oder auch für Asthma verantwortlich ist. Der Espresso-Redakteur Tobias Fischer hat herausgefunden, dass strengere Vorschriften im Zusammenhang mit Holzfeierungen darum wahrscheinlich sind.
Und da ist Deutschland Vorbild für die Schweiz. Unsere nördlichen Nachbarn haben vor knapp 2 Jahren die Bestimmungen für Schmine und kleine Holzöfen verschärft. Der Beat Müller, Sektionschef beim Schweizer Bundesamt für Umwelt, sagt:
Wir rechnen eigentlich damit, oder es ist damit zu rechnen, dass wir in den nächsten paar Jahren mit den Schweizer Vorschriften da werden nachziehen.
In Deutschland gelten die neuen Grenzwerte zum ersten Mal für neue Schmine und Öfen. Die kann der Hersteller gerade direkt auftesten lassen, wie viel Feinstaub sie rauslassen. Nach einer Übergangsfrist gelten die strengeren Regeln dann aber auch für alte Schmine und Öfen. Also für die, die schon in den Stuben im ganzen Land installiert sind. Wenn die Feinstaub- und Kohlenmonoxid-Grenzwerte nicht einhalten, muss man es in Deutschland ersetzen oder mit einem sogenannten Feinstaubabscheider ausrüsten. So Feinstaubabscheider sind auch in der Schweiz immer wieder mal ein Thema. Vor knapp 3 Jahren hat sich der Bundesrat gegen eine Feinstaubfilterpflicht für ältere Schmine ausgesprochen. Und gerade vor kurzem sind 200 Fachleute an einer Tagung vom Bundesamt für Umwelt nochmal über die Bücher. Das Ergebnis fasst der Beat Müller vom Bundesamt so zusammen:
Hersteller von Staubabscheider für Holzfeuerungen haben in den letzten Jahren mit ihren Produkten zum Teil grosse Fortschritte gemacht und auch die Hersteller von Holzfeuerungen bieten immer bessere Produkte an. Für eine schweizweite Abscheiderpflicht ist es aber aus unserer Sicht noch zu früh.
Und zuerst hänge die Feinstaubentwicklung sowieso von anderen Faktoren ab. Vom Schmine, wo eine vollständige und saubere Verbrennung möglich machen muss, vom Holz, wo trocken und unbehandelt muss sein, und von den Feuermethoden. Da empfehlen die Fachleute, den Holzstapel im Schmine von oben her abbrennen zu lassen, statt von unten. Auch Espresso hat da vor kurzem erklärt, auf drs1.ch gibt es ein Video dazu. Der Beat Müller sagt:
Mit dem richtigen Betrieb können schon sehr viele schädliche Emissionen vermieden werden.
Und die heutigen Feinstaubabscheider dürfen dann am besten funktionieren, wenn der Betrieb und der Ofen schon mal verheben. Sie sind also nicht die Lösung für Dreckschleudern.
Man wird wahrscheinlich mit einer alten und zum Teil halt auch schlecht betriebenen Feuerung mit einem Staubabscheider langfristig nicht können, das Problem lösen. Es ist tatsächlich so, dass bei guten Feuerungen, die bereits gut funktionieren, die haben immer noch wesentlich mehr Feinstaubemissionen als zum Beispiel Öl- oder Gasfeuerungen. Aber genau dort kann man mit einem Partikelabscheider sehr viel ausrichten und kann dort die Emissionen sehr stark reduzieren.
Und doch, wenn sich die Schweiz in der Luftreinhalteverordnung in Zukunft an Deutschland orientieren will, heisst das ja, dass die Staubabscheiderpflicht für problematische Öfen doch ein Thema wird. Der Beat Müller vom Bundesamt für Umwelt sagt dazu:
Das ist durchaus möglich und ich rechne eigentlich damit, dass das früher oder später wird kommen. Es ist einfach im Moment noch gerade ein bisschen zu früh. Die Technik ist noch nicht ganz so weit, für das schweizweit einzuführen.
Mit der Technik dürfte sie in der nächsten Zeit aber ziemlich vorwärts gehen, sagen die Fachleute. Die Abscheiderpflicht zu Deutschland treibt nämlich nicht nur die politische Entwicklung in der Schweiz an, sondern auch die technische Entwicklung bei den Herstellern.
Ja, und wenn Sie ein Schmine, Schweden oder Kachelofen in der Stube haben, dann ist so ein Feinstaubabscheider vielleicht auch für Sie ein Thema. Sei es, weil es eben vielleicht schon gleich Pflicht wird, oder aber weil Sie aus Überzeugung weniger Feinstaub produzieren wollen, die Nachbarn einschnaufen. Feinstaubabscheider. Ein unmögliches Wort. Und vielleicht stellen Sie sich ja jetzt einen riesen Apparat vor. Ist es aber nicht. Auf drs1.ch sehen Sie, dass es eigentlich, vereinfacht gesagt, nur ein elektrischer Draht ist, der jetzt reingehängt wird. Espresso ist für Sie die einzige Prüfstelle für Holzfeuerungen anschauen, wie das Teil genau funktioniert. Der Tobias Fischer ist an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Und da geht es gerade das erste Mal eine Leiter drauf, ein paar Meter am Chemie von einem Schweden auf. Wenn man oben ins Chemie schaut, sieht man einen wichtigen Teil des Staubabscheiders. Es ist ein Stahlband, das von oben her 1,5 Meter ins Chemie abhängt. Das Band ist verbunden mit einem kleinen Kästchen aussen am Chemie. Dort ist die Elektronik drin. Wenn wir jetzt unten führen, wird das Stahlband, das könnte auch ein Draht sein, unter Hochspannung gesetzt. Tönt gefährlich, ist es aber nicht. Nicht einmal, wenn zum Beispiel der Chemiefäger mal dran käme, sagt der Leiter der Berufsstelle für Holzführungen, der Josef Wüst.
Das ist wie bei einem Feenhüter, man verschrickt vielleicht. Aber das Wichtigste ist ja daran, dass die Partikelabscheider, wenn nicht geführt wird, werden die gar nicht eingeschaltet.
Wenn der Feinstaubabscheider aber läuft und unter Hochspannung steht, dann gibt es im oberen Teil des Chemie ein elektrisches Feld. Und in diesem Feld steigen jetzt von unten, vom Ofen her, die Staubpartikel.
Es werden auch praktisch alle Staubteile dann geladen. Und wenn die Teile geladen sind, werden die im elektrischen Feld dann transportiert, und zwar in Richtung Chemiewand.
An der Chemiewand sammeln sich die kleinen Staubteile dann.
Die Partikelabscheider tun eigentlich die gefährlichen kleinen Partikel die eigentlich an die Wand herantransportieren, die zusammenbacken. Und dann gibt es grosse Partikel daraus. Und die sind viel weniger gefährlich, weil sie erstens schnell absinken, weil sie in der Nase schon rausgefiltert werden und weil ihre Oberfläche im Verhältnis zu den kleinen Partikeln wesentlich kleiner ist.
Aus kleinen Staubpartikeln werden also grössere. Die oben zum Chemie auskommen, sind so weniger schädlich. Andere bleiben gerade im Chemie. Der Josef Wüst zeigt da am Beispiel vom Chemierohr, wo innen von einer Zentimeter dicken dunkelgrauen Schicht überzogen ist.
Da haben wir effektiv einen ganz grossen Wulst, wo sich eigentlich der Staub ablagert. Und das ist noch gut, der tut sich relativ weit unten ablagern. Das heisst, da geht er eigentlich dann wieder runter in den Aschensack. Also man hat hier unten dran so eine Ausstülpung, wo der normale Ruß schon oben runtergekommen ist.
Und der Ruß und Staub, der sich in dem Behälter ansammelt, kann der Chemiefäger entsorgen, wenn er das Chemie putzt. Der Chemiefäger muss wegen dem Feinstaubabscheider nicht mehr kommen, sagt der Josef Wüst. Und als Betreiber eines Feinstaubabscheiders hat man auch nicht mehr zu tun. Ein Feinstaubabscheider fürs Schmine kostet zwischen 1,5 und 3'000 Franken. Eine Investition, die der Josef Wüst von der Berufsstelle für Holzführungen kann empfehlen kann.
Da werden zwischen 80, 90 bis 99% der Partikel werden also abgeschieden.
Wie das Bundesamt für Umwelt betont auch der Josef Wüst, dass es zuerst mal wichtig sei, richtig zu führen und dass man bei veralteten Öfen kaum etwas erreiche mit einem Feinstaubabscheider.
Alte Dreckschleudern muss man auf die 1-2 setzen. Da bringt wahrscheinlich auch ein so einen Partikelabscheider. Sicher von der Menge her bringt er etwas, aber relativ bringt er nicht so viel.
Sagt der Josef Wüst, der an der Fachhochschule Nordwestschweiz Berufsstelle für Holzführung leitet. Wichtig zum Feinstaub vermeiden, wir haben es gehört, ist also auch, dass man richtig feuert. Stichwort oben abbrannt. Wie einfach das geht, das sehen Sie in einem Video, das wir für Sie parat gemacht haben, und zwar auf drs1.ch unter Espresso.
Espresso.
Vom Honig sagt man doch, das sei natürliches Antibiotikum. Wenn sich das natürliche Antibiotikum jetzt aber mit künstlichem vermischt, ist das, glaube ich, nicht wirklich das, was wir Honigesser wollen. Genau das passiert aber, wenn Streptomycin gespritzt wird. Ein Gift gegen den Feuerbrand. Und das soll auch dieses Jahr wieder eingesetzt werden. Honig, den schmieren wir doch aufs Brot oder brauchen ihn im Tee oder in der Milch, wenn man den Honig gern hat. Und was machen die Imker mit dem Honig? Sie rieren ihn weg. Oder besser gesagt, sie müssen ihn wegrieren. So passiert im Kanton Thurgau. 9 Tonnen Honig. Das sind 18'000 Gläser. So viel Honig haben die Imker letztes Jahr im Kanton Thurgau müssen in Giesel kiehen. Und zwar, weil der Honig mit Streptomycin verseucht war. Die Obstbauern haben das Pflanzenschutzmittel letztes Jahr gegen den Feuerbrand gespritzt. Die Thurgauer Äpfel waren geschützt. Dafür haben aber auch die Honigbienen das Gift von den Blüten eingesammelt. Und trotzdem, dass eben 9 Tonnen Honig weggeschossen werden mussten, hat das Bundesamt für Landwirtschaft jetzt entschieden, dass auch in diesem Frühling wieder Streptomycin gespritzt werden darf. Espresso-Redakteur Simon Thirier.
Die Thurgauer Imker sind natürlich alles andere als begeistert. Der Vereinspräsident der Thurgauer Bienenzüchter, der René Stucki, hat den Entscheid vom Bundesamt aber gefasst aufgenommen.
Bei den Imker ist halt, je nach Region, ist da halt schon ziemlich grosser Unmut herum. weil es hat dort IMCO zum Teil schon zwei oder sogar dreimal betroffen gewesen jetzt während der letzten Jahre. Und die haben natürlich wirklich keine Freude an dieser Geschichte.
So richtig hässig mag er auf die Obstbauern auch gar nicht sein. Die Obstbauern, die ihm mit dem Streptomycin die Bienen und damit auch den Honig verspritzen.
Wir Imker sind auch von den Obstbauern abhängig, wie sie von uns. Die Bestäubungsleistung der Bienen ist wirklich unabdingbar. Auf der anderen Seite, letztes Jahr haben wir Rekordhonigernte gehabt. Und das war natürlich genau, wie der Obst so schön geblüht hat und weil wir so einen super Blust hatten.
Warum aber überhaupt der Entscheid vom Bundesamt für Landwirtschaft? Die Vizedirektorin Eva Reinhardt erklärt es so. Erstens ging es schlichtweg nicht ohne Streptomycin. Die Forschung kenne ich noch keine wirksamen Alternativen. Und zweitens wollte man ja auch für die Imker schauen.
Sie können anrufen und sich informieren, wann wo Streptomycin ausgetragen wird. Und wenn sie kontaminierten Honig haben, werden sie dafür auch entschädigt.
Für den Einzelimker, der den Honig verbrennen lassen muss, ist das wirklich ein Wahnsinnsschlag. Der kommt dann schon entschädigt über. Aber ist natürlich ein Haufen Herzblut dahinter.
Meint darauf der Vereinspräsident René Stucki. Es könnte, und das ist die Hoffnung von allen Beteiligten, es könnte aber auch sein, dass die letztjährigen 9 Tonnen eine Ausnahme bleiben. Letztes Jahr waren nämlich die besonderen Wetterumstände hauptschuldig an der Misere gewesen. Und in diesem Jahr kann es durchaus auch sein, dass die Entschädigung für den vorgeschossenen Honig nicht mehr vom Gesamtschweizerischen Obstverband, sondern von den Thurgauer Obstbauern allein bezahlt werden. Vermutlich immer noch die beste Motivation für einen massvollen Einsatz vom Antibiotikum.
Und auf diesen massvollen Einsatz hoffen wir doch, dass wir Honigesser nicht auf das einheimische Genussmittel verzichten. Ein ganz wichtiger Tipp für Sie. Schauen Sie wirklich genau an, wenn Sie ein Occasionsauto posten wollen. Besonders auch auf Beilen in der Karosserie. Das ist die Erfahrung vom Espresso-Hörer Siegfried Wünsch von Däniken im Kanton Zürich.
Stimmt das so?
Ist das?
Stimmt das? Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Doris Longo gibt Antwort.
Beim Espresso-Hörer Siegfried Wünsch war es nämlich so, dass er bei seinem Occasionswagen, den er postet hat, schon gesehen hat, dass es da kleinere Dellen und Beilen drin hatte. Beim Abholen hat es aber gerade noch mal ein paar mehr drin gehabt, wieder beim Vertragsunterschreiben. Da ist seine Rechtsfrage.
Ich habe mich bei einem Autohändler in der Nähe für ein Occasionsauto entschieden. Den Kaufvertrag habe ich bereits unterschrieben. Bis zur Übergabe dauert es jedoch noch einige Tage. Mittlerweile bin ich das Auto noch einmal anschauen gegangen. Dabei habe ich einige Dellen bemerkt, die vorher noch nicht am Fahrzeug waren. Kann ich vom Kauf zurücktreten?
Wenn die Beulen massiv sind und zum Beispiel auch wenn der Motor kaputt wäre, dann könnte der erwünschte Kaufvertrag auflösen. Wenn aber die Beulen nur klein sind und im Gesamten gesehen eher untergeordnet sind, weil zum Beispiel bei dem Occasionsauto noch andere Beulen sind, dann müsste sich der Erwünsch mit einer Preisreduktion zufrieden geben. Ob die Beulen so stark sind, dass es gerechtfertigt ist, dass er wünscht, sich vom Kauf distanzieren kann, oder ob es ihm zumutbar ist, dass das Auto übernimmt und wegen diesen Beulen ein bisschen weniger zahlt, das kann man nur sagen, wenn man den Unterschied sieht zwischen dem Zustand vom Auto da, wo er es gekauft hat, und jetzt mit diesen neuen Beulen. Wenn der Herr Wünsch sich mit dem Käufer nicht einigen kann, dann muss im Streitfall der Richter nach seinem Gutdünken darüber entscheiden.
Ja, für den Siegfried Wünsch hoffen wir, dass es nicht bis vor einen Richter geht. Und für Sie haben wir die Möglichkeit, dass wir gerade Ihre Rechtsfrage, Ihren Rechtsfall in einer von unserer nächsten Sendungen genauer anschauen. Schreiben Sie uns, wenn Sie aus Ihrem Alltag so eine Rechtsunsicherheit haben. Doris Longo beantwortet nächsten Mittwoch die nächste Frage. Die Adresse ist Espresso Rechtsfrage, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich. Espresso Rechtsfrage, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich. Oder dann ganz bequem und ganz schnell via E-Mail espresso@drs1.ch. Wie haben Sie es eigentlich so mit Ihren Passwörtern im Internet? Aus Bequemlichkeit vielleicht überall das Gleiche oder ein Ähnliches? An einem Ort, und das hat mich persönlich wirklich auch überrascht, an einem Ort ist ein gutes Passwort speziell wichtig. Und zwar ist das beim E-Mail-Account. Warum das E-Mail-Konto mit einem unsicheren Passwort zum Klumper-Risiko wird und was denn ein sicheres Passwort ist, das klären wir morgen im Espresso.
Da müssen wir natürlich schon jetzt ein bisschen mehr schon wissen. Was ist denn ein sicheres Passwort? Also zum Beispiel jetzt im Fall von Magnus Renkli.
Guter Versuch, Michael Brunner. Aber ich habe tatsächlich aufgrund von unserer Recherche das Passwort wieder mal einmal geändert. So viel verrate ich.
Espresso. Morgen wieder am 20.08. auf dieser Saison.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.